Liebe Anlegerinnen und Anleger, was für ein Wochenstart. Der Bitcoin unter der Marke von 50.000 US-Dollar. Der Nikkei-Index auf den tiefsten Stand seit 35 Jahren gefallen. Ein Abschlag von über 12%. Dr. Gerd Kommer, Inhaber der Gerd Kommer Invest, Finanzbuchautor und seit einem Jahr auch hat er einen ETF an den Markt gebracht, einen eigenen ETF. Herzlich willkommen. Schön, dass wir beide mal wieder miteinander sprechen. Aber ich habe mir schon gedacht, was haben wir uns für ein Datum ausgesucht? Was für ein Wochenstart? Mit welchen Gefühlen sind Sie denn heute Morgen aufgewacht? Voller Schreck ins Depot geschaut?
Ja, Frau, ja, also in der Tat, das unmittelbar zurückliegende Wochenende war ein heftiger Schlag für den Weltaktienmarkt. Nvidia ist 25% tiefer als vor 6 Wochen. Also wer weiß, was da kommen wird, ja?
Ja, spannend, aber mit wie viel Sorge blicken Sie denn auf diese Entwicklung? Überrascht sind wir alle, die Sommerzeit ist ja eigentlich relativ ruhig, die meisten sind im Urlaub. Inwieweit beunruhigt Sie das Geschehen? Sind das viele einzelne Elemente, die gerade so ein bisschen zusammenspielen? Weil so einen richtig großen Grund, warum wir jetzt so einen Kursrutsch sehen, habe ich persönlich nicht gefunden.
Ja, den einzelnen Grund, den gibt's in der Tat nicht. Aber wir sollten bedenken, ne, seit dem ersten Quartal 2009, das sind jetzt bald 15 Jahre, geht's im globalen Aktienmarkt eigentlich mit kleinen Unterbrechungen und Rücksetzern, die aber nur kurze Zeit dauerten, kontinuierlich nach oben. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen nachgerechnet. Wir haben in den letzten 14,5 Jahren eine reale inflationsbereinigte Rendite des globalen Aktienmarktes gehabt, die doppelt so hoch ist wie der historische Mittelwert. Und wir sind jetzt in großen Teilen des Weltaktienmarktes, vor allen Dingen Region USA, Region und Branche Tech, bei ziemlich hohen Bewertungen. Nicht, sagen wir mal, katastrophal hohen Bewertungen à la Ende Dotcom-Krise für den Tech-Sektor, aber eben hohen Bewertungen angekommen. Und das What goes up must come down. Wir kennen alle den Spruch, das kann nicht ewig so fortgehen. Und vielleicht sehen wir jetzt das Frontend sozusagen der Gezeitenwende.
Die Entwicklung am Wochenende war eine große Überraschung, aber ganz ehrlich, auch der US-Wahlkampf, der ja für die Wirtschaft in Deutschland so wichtig ist und auch für viele Anleger ein großes Thema, auch der war voller Überraschungen. Eigentlich war klar, Biden gegen Trump, das alte Duell, jetzt hat Biden zurückgezogen, Kamala Harris übernimmt diese Rolle, geht in den Wahlkampf und das mit überraschend viel Erfolg. Inwieweit beobachten Sie den Wahlkampf? Inwieweit ist das wichtig für Ihre Anlageentscheidung?
Also ich muss sagen, es ist nicht dramatisch wichtig, wenn man sich zum Beispiel auch anschaut, welchen Einfluss die unterschiedlichen Regierungsparteien in Gestalt der Präsidentenpartei in den letzten 200 Jahren, für die USA haben wir da immer wunderbar weit zurückreichende Daten, haben, dann werden Sie da nicht das Muster sehen, gesehen haben, historisch, dass vielleicht sich viele vorstellen, zum Beispiel demokratische, also eher links, linke Regierungen stehen für schlechte Aktienrenditen und republikanische Präsidenten oder Administrationen stehen für eher positive Renditen, gute Renditen im Aktienmarkt. Ist nicht so, sondern es ist, wenn überhaupt, eher leicht umgekehrt und so weiter. Also da mache ich mir jetzt weniger Sorgen, vorausgesetzt, es kommt nicht wieder so ein wer hat die Wahl gewonnen und Sturm auf den Kapitol oder das Kapitol-Szenario, das wäre sehr schlecht. Aber letzten Endes wird also die Marktwirtschaft, die globale Marktwirtschaft bestimmt, wo es lang geht. Und da sehe ich, da ist die Stimmung insgesamt, das muss man auch mal gesagt haben, eher schlechter als die tatsächlichen Fakten und Daten, die wir haben.
Und Sie und Ihr Team haben sich ja mal die letzten vielen Jahre angeschaut, muss man sagen, also über einen längeren Zeitraum, denn US-Aktien sind bei den Anlegern schlicht und einfach immer ganz weit oben in der Gunst. Also viele kaufen amerikanische Tech-Werte, investieren in den amerikanischen Aktienmarkt, der ja zuletzt auch besser lief. Dieses Wochenende hat sich alles so ein bisschen gedreht. Jetzt geht's überall runter. Aber wir wollen mal schauen, inwieweit dieser Hype, was US-Aktien betrifft, tatsächlich real ist. Also wie gut war denn die Entwicklung der US-Aktien tatsächlich in den letzten Jahren?
Ja, also das ist wirklich ein faszinierendes Thema, mit dem wir uns näher beschäftigt haben. Wir haben dazu auch vor kurzem einen Blogbeitrag veröffentlicht. Die herrschende Meinung in Deutschland und teilweise auch außerhalb Deutschlands ist, US-Aktienrenditen sind strukturell höher als der Rest der Welt sozusagen. Und wir können ja vielleicht mal eine Tabelle einblenden, die das zu bestätigen scheint. Wir haben hier jetzt mal den Blick ganz weit zurück, nämlich bis zum Jahr 1900, also 124 Jahre, die letzten 124 Jahre getan. Und da war die USA, dies ist die obere Zeile der Tabelle, hatte eine wesentlich höhere Realrendite im US-Aktienmarkt als der Rest der Welt, die Welt ex-USA. Und auch in den letzten rund 15, 16 Jahren war es umgekehrt sogar noch krasser, also die USA lag weit vorne. Und aus diesen beiden, wenn man so will, Datenpunkten schließen dann viele, ja, das ist immer so, das muss auch immer so sein. Da heißt dann, ja, die USA haben eine dynamischere Volkswirtschaft oder das US-Wirtschaftswachstum ist strukturell höher als das des restlichen Planeten. Stimmt alles so nicht. Das ist wirklich eine grobe und krasse Vereinfachung, die sich ein rationaler Privatanleger eigentlich nicht leisten sollte. Nehmen wir mal zuerst das Wirtschaftswachstum. Da können wir vielleicht auch eine Tabelle einblenden. Also hier vergleichen wir das Wirtschaftswachstum in den letzten 50 Jahren und auch in den letzten 20 Jahren zwischen verschiedenen Weltregionen und den USA. Wohlgemerkt, das Wirtschaftswachstum pro Kopf, was viel aussagekräftiger ist als das absolute Wirtschaftswachstum einer Volkswirtschaft. Das absolute wird nämlich auch stark vom Bevölkerungswachstum getrieben. Und wenn es mehr Köpfe gibt, die beitragen zum Wirtschaftswachstum, dann wird natürlich unter sonst gleichen Umständen die Wirtschaft auch schneller wachsen. Aber es gibt auch mehr, die an diesem von diesem Kuchen sozusagen mitessen wollen. Deswegen ist hier das Wirtschaftswachstum pro Kopf dargestellt, die aussagekräftigere Größe. So, und wenn wir uns das anschauen, wir brauchen jetzt nicht alle Zahlen einzeln durchgehen, dann sehen wir, dass die USA in den letzten 20 oder 50 Jahren keineswegs deutlich höhere Wirtschaftswachstumsraten hatten als der Rest der Welt. Sogar Europa und Zentralasien, also Europa, Russland und so weiter, sind in den letzten 20 Jahren etwas schneller gewachsen als die USA. Auch die sogenannte Dynamik der US-Volkswirtschaft, die kann es auch nicht erklären. Ja, in den USA gibt es mehr Venture Capital, mehr Startups, mehr IPOs. Venture Capital und Startups tragen nichts zur Rendite von börsennotierten Unternehmen bei, weil sie nicht börsennotiert sind. Ganz einfach, können wir gleich mal Haken dran machen, spielt keine Rolle. Und IPOs, spreche ich ja mit einer Kollegin von der Börse Stuttgart. IPOs haben nach wissenschaftlichen Untersuchungen in den ersten ein, zwei Jahren erstmal statistisch betrachtet, also auf alle IPOs bezogen und auf lange Sicht bezogen, leicht unterdurchschnittliche Renditen. Also es ist nicht so, dass ein IPO sozusagen automatisch hohe Renditen bedeutet. Also mit anderen Worten, volkswirtschaftlich und Venture Capital mäßig, Startups mäßig liegt die US-Volkswirtschaft, der US-Markt nicht vorne. Auch eine andere Erklärung, die häufig für, ja, die USA haben diese tolle Aktienkultur und die hohen Aktienrenditen bemüht wird, nämlich der hohe Anteil des Tech-Sektors, ist auch keine gute Erklärung. Warum? Punkt 1, ja, in den USA ist der Tech-Sektor höher als anderswo. Da können wir vielleicht auch eine kurze Tabelle einblenden. Also ist deutlich höher gewichtet der Tech-Sektor im US-Aktienmarkt als im Rest der Welt. Aber, und das wird vielleicht viele, die heute zuschauen, überraschen, der Tech-Sektor hat langfristig, Betonung langfristig, keine höheren Renditen als der restliche Aktienmarkt. Zeigen wir auch da wieder Zahlen. Hier die letzten 41 Jahre für die USA, da gibt es halt immer die besten Daten. Am liebsten würde ich hier Weltaktienmarktdaten zeigen, aber die sind nicht so granular. Also in den letzten 41 Jahren, und ich habe hier den Startzeitpunkt 1983 gewählt, weil das Internet dem Vernehmen nach 1983 entstanden ist. Und viele sagen, das Internet hat alles geändert und vorher, es gab sozusagen vorher und nachher. Stimmt auch nicht, aber akzeptieren wir mal das Argument für eine Sekunde und zeigen hier tatsächlich Renditen seit Entstehung des Internets bis heute. Und wir sehen, dass der Hightech-Markt in den USA-Aktienmarkt etwa die gleichen Renditen hatte wie der Gesamtmarkt in den letzten 41 Jahren. Und die Gesundheitsbranche, der Health-Sektor, war sogar unter diesen 12 Sektoren, die hier untersucht werden, der rentabelste Sektor. Auch nicht ganz vielleicht überraschend, ne? Wir alle wollen immer gesünder werden oder gesünder bleiben, geben immer mehr Geld aus. Dann gibt es noch sehr hohe Markteintrittsbarrieren im Gesundheitssektor. Also wenn Sie und ich, Frau Frey, jetzt eine Pharmafirma gründen wollten oder eine Krankenhauskette, das wäre regulatorisch nicht ganz so einfach, als wenn wir jetzt einfach eine Spedition, also ein Transportunternehmen gründen wollten. Und das hilft natürlich den bestehenden Unternehmen. So, und die Tabelle, die wir hier zeigen, deutet auch noch darauf hin, dass es im Tech-Sektor auch mal ein Jahrzehnt geben kann, das katastrophal ist. Und wenn ich die letzten 95 Jahre in den USA betrachte, dann werden wir immer wieder solche Jahrzehnte haben und auch Jahrzehnte, die phänomenal gut sind, wie die letzten 10 Jahre für den Tech-Sektor. Und diese letzten 10 Jahre haben halt heute, und das ist in die Zukunft gerichtet. Es geht eigentlich immer nur um die Zukunft, wenn man ans Investieren denkt. In die Zukunft gerichtet ist das eigentlich das wichtigste Thema hier, nämlich der US-Tech-Sektor hat jetzt oder Ende Juni, das sind die aktuellsten Daten, die im Moment vorliegen, ein KGV, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 42. Das ist dreimal so hoch wie normal, ne? Dreimal so, also 16, 17 ist normal, über dreimal so hoch. Und wir haben ja dieses Wochenende gesehen, wie es runtergehen kann. What goes up must come down, ne? Runterkommen sie immer sozusagen. Das ist auch so ein altes Gesetz im Aktienmarkt. Bewertungen spielen auf lange Sicht eine große Rolle, insbesondere wenn man ganze Anlageklassen betrachtet und nicht nur einzelne Werte. Da kann es auch mal langfristig anders aussehen. So, also ich würde die These, dass der US-Aktienmarkt, um jetzt zum Schluss zu kommen, Ihrer Frage, strukturell bessere Renditen liefert als der Rest der Welt, die würde ich also glattweg ablehnen. Es war historisch nicht so, und die Zahlen, die wir sehen, die sind verfälscht. Auch die ganz langfristigen Zahlen, die ich anfangs gezeigt habe, das vielleicht noch zum Schluss, sind verfälscht durch die ersten 50 Jahre von 1900 bis etwa 1950, als die USA als globaler Aktienmarkt unglaublich vom Ersten und Zweiten Weltkrieg relativ, Betonung relativ, zu den anderen Ländern, Europa, Japan, profitiert hat, ne? Also die großen Volkswirtschaften in Europa und in Japan wurden durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg unglaublich geschädigt, die Währungssysteme wurden zerstört, im Großen und Ganzen, das Arbeitskräftereservoir dieser Länder wurde unglaublich geschädigt, zerstört regelrecht. Was in den USA alles in der Form nicht geschehen war. Und im Gegenteil, die USA haben wahrscheinlich relativ gesehen jedenfalls oder vielleicht auch absolut von den zwei Weltkriegen volkswirtschaftlich profitiert. Und dann ist sehr klar, dass der Aktienmarkt das auch auf lange Sicht widerspiegelt. Aber wenn wir nur die Zeit ab 1950 bis heute betrachten, dann ist der Vorsprung der USA auf lange Sicht nicht mehr sehr hoch und wahrscheinlich Zufall.
Aber überraschend, dass dieser Hype doch irgendwie immer anhält. Natürlich, wenn man sich Aktien wie Apple und Tesla und vor allem Nvidia angeschaut hat in den letzten Monaten, muss man sagen, die waren natürlich dann schon überdurchschnittlich gut gelaufen. Natürlich, das ist dann in der Presse wieder groß aufgegriffen worden. Jetzt sieht man allerdings aber auch ganz klar, die haben an diesem Wochenende oder auch in der vergangenen Woche schon überproportional verloren. Also eine Aktie, die 25% mal nachgibt wie Nvidia, das sieht man bei anderen Aktien natürlich so auch nicht. Also what goes up must come down, bestätigt sich einmal mehr. Aber doch frage ich mich, warum dieser Hype um die US-Aktien? Haben Sie eine Erklärung, warum US-Aktien bei den Anlegern, obwohl die Statistik ja sagt, langfristig ist es nicht diese Überperformance, die alle erwarten? Woher kommt dieses Strahlen, wenn Anleger US-Aktien im Depot haben?
Das hat sicherlich nicht nur eine Erklärung, aber wenn Sie sich vorstellen, also wir alle schauen, wenn man so will, in den Medien wie das Kaninchen auf die Schlange in Sachen USA. Wir sind regelrecht besessen von was in den USA passiert, politisch, wirtschaftlich, kulturell, sportlich, was die Kunst anbelangt. Also die USA seit dem Zweiten Weltkrieg ist nun mal die Weltmacht Nummer eins. Und die Kultur ist sehr offen, denn die englische Sprache ist für Journalisten leichter zugänglich als die chinesische oder russische Sprache. Das hat alles damit zu tun. Dann kommt noch so ein bisschen speziell, was den Aktienmarkt anbelangt, eine eigentlich relativ neue Gewohnheit. Ich benutze das Wort Gewohnheit hier bewusst, die früher nämlich nicht da war, nämlich so wie ich es vorhin gemacht habe, in der Tabelle, den globalen Aktienmarkt aufzuteilen in die, sagen wir mal, Welt. Klar, das ist der ganze Planet, und dann USA und Rest der Welt. Ne? Noch 1900, Ende der 1980er Jahre, Entschuldigung, also Anfang der 90er Jahre, war Japan der größte Aktienmarkt der Welt, und kein Mensch hätte damals sozusagen den Weltaktienmarkt aufgeteilt in USA und Rest der Welt. Da hätte man vielleicht gesagt, Japan und der Rest der Welt. Ne? Oder man hätte einfach gesagt, es bringt überhaupt keinen Nutzen, den ganzen globalen Aktienmarkt aus jetzt circa 50 Ländern mit großen Börsen nur in zwei Blöcke aufzuteilen, sondern wir schauen uns einfach alle Länder an. Ne? Und diese eigentlich doofe Gewohnheit, Entschuldigung, die Welt, also den Weltaktienmarkt in Welt und USA aufzuteilen, die führt so ein bisschen zu falschen Schlussfolgerungen. Wenn ich nämlich einzelne Länder betrachte in den letzten 5 Jahren, in den letzten 10, 15, 20, 25, 30, 50 Jahre, dann ist die USA ganz selten vorne. Ne? Da sind Länder wie die skandinavischen Staaten, Dänemark ganz besonders, Niederlande, Finnland, Schweden, wird vielleicht jetzt manchen überraschen, sind die rentabelsten Aktienmärkte gewesen in den letzten 20, 30 Jahren. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, dann ist es auch selten die USA, dann ist es auch mal Japan. Wenn Sie von 1950 bis heute rechnen, klar, das hat mit dem tiefen Einstiegsniveau damals zu tun. So, aber also es ist irgendwo so ein Datenartefakt, und unsere kulturelle oder auch mentale Besessenheit, die von den Medien geschürt wird mit den USA, die teilweise zu diesen Fehlwahrnehmungen führt.
Jetzt mag sich mancher Kritiker heute bestätigt fühlen. Er sagt, der MSCI World Index, der ja bei den Anlegern unheimlich beliebt ist, auch an der Börse Stuttgart immer zu den Umsatzspitzenreitern gehört, der hat eben dieses Klumpenrisiko. Die letzten Monate sind die Anleger damit sehr gut gefahren. US-Aktien sind dort zu annähernd 70% repräsentiert, insbesondere Apple und Co. sind ganz groß dabei. Aber genau diese Werte erwischt es jetzt eben mit der Korrektur aktuell am meisten. Was sagen Sie dazu?
Also ich denke, man sollte als langfristig orientierter Aktienanleger, der sagt, okay, Punkt 1, mir geht es in erster Linie mal um Vermögensaufbau oder um die Bewahrung eines vorhandenen Vermögens. Ich möchte nicht jetzt über die nächsten 3 Monate zocken. Also das ist auch ein legitimes Motiv, Daytrading oder was auch immer, aber es ist nicht das, worüber ich jetzt rede, und das ist auch nicht das Motiv unserer Kunden, sondern es geht um langfristigen Vermögensaufbau oder um den Schutz, die Bewahrung oder Nutzung bereits vorhandenen Vermögens. Und wenn man diese Langfristperspektive hat, dann würde ich einfach grundsätzlich sagen, ein Land, auch wenn das die größte Volkswirtschaft der Welt ist, mit 70% und teilweise noch mehr, wie es in manchen Privatanlegern-Depots der Fall ist, zu gewichten, das ist einfach zu hoch. Da könnte ich jetzt auch wieder 20 Minuten dozieren über Fälle in der Vergangenheit, in denen so hohe Gewichtungen von einzelnen Ländern in den letzten 100 Jahren ganz fatal ausgingen am Ende. Also das ist einfach zu hoch, und auch einzelne Branchen höher zu gewichten als 25, 30% oder einzelne Sektoren, sagen wir mal so, wenn man den Aktienmarkt in 10 oder 12 Sektoren, also Makrobranchen, Großbranchen aufteilt, einzelne Sektoren mit mehr als 25% zu gewichten, das ist auch unklug. Na, wenn Sie einen Sektor mit 25% gewichten, dann haben Sie bei den anderen 9, 10 oder 11 Sektoren, haben Sie nur noch 6, 7, 8% Gewicht im Schnitt. Ne? Und das sind einfach ungesunde Verhältnisse. Warum ist die Übergewichtung von Tech keine so gute Idee, wie viele glauben? Wir haben uns das auch mal angeschaut, wenn Sie weiter als nur die letzten 20 Jahre zurückblicken oder die letzten 15 Jahre, dann ist es eben nicht so, dass der Tech-Sektor grundsätzlich höhere Renditen hat als der restliche Aktienmarkt. Auf lange Sicht, also wenn ich sagen möchte, okay, ich möchte langfristig am globalen Aktienmarkt und diesen 6 plus Prozent reale Rendite partizipieren, dann sollte ich irgendwo zumindest für den Großteil meines Depots eine eine relativ ausgewogene globale Struktur haben. Ich kann ja dann immer noch per Core-Satellite-Philosophie sagen, okay, 20% meines Depots, damit gehe ich Wetten ein, da spekuliere ich, da glaube ich meiner eigenen Intuition. Aber die Downside, wenn das schief geht, wenn ich falsch liege, ist halt dann begrenzt. Und also diese hohe Gewichtung von Tech oder den USA halte ich nicht für klug. Und vielleicht stehen wir jetzt da, wo dieser sozusagen Gezeitenwende, wo sich Tech und USA wieder normalisieren, mit in die Zukunft gerechnet eher mal unterdurchschnittlichen Renditen.
Ich habe es vorhin kurz angesprochen in der Anmoderation. Sie, seit gut einem Jahr haben Sie ja selbst einen ETF am Markt, der auch über die Börse Stuttgart handelbar ist. Wie sieht's da aus mit der US-Quote? US-Aktien sind natürlich auch im Portfolio drin. Wie hoch ist da der Anteil?
Bei uns in diesem globalen Aktien-ETF ist der USA-Anteil nur etwa 45%, während er in einem MSCI World ETF so knapp 70% ist. Und das haben wir bewusst so gestaltet, weil wir sagen, natürlich möchten wir die USA im Portfolio haben. Natürlich möchten wir diesen größten Aktienmarkt der Welt da drin haben und nicht zu knapp, aber nicht mit 70%. Das ist einfach zu viel des Guten. Das ist nicht ausgewogen. Und der ETF hat natürlich auch noch ein paar andere sozusagen Gimmicks. Es ist ein Factor Investing ETF. Das bedeutet, dass Growth-Aktien und Tech-Aktien sind Growth-Aktien tendenziell auch niedriger gewichtet werden als jetzt in einem neutralen Aktienindex, globalen Aktienindex, das der Fall wäre. Warum haben wir das so gemacht? Weil wir eben hier ein Langfristinvestment zur Verfügung stellen wollen, also sozusagen ein Investment in die Welt AG, ein ausgewogenes Investment in die Welt AG, das nicht Klumpen und Konzentrationen hat in einem Land und in einem Sektor. Na? Und neben diesem globalen Aktien-ETF kann ja jeder Anleger noch, weil er jetzt glaubt, Krypto ist die Zukunft sozusagen oder der Pharmasektor ist die Zukunft, oder High-Yield-Anleihen sind die Zukunft, können ja noch individuelle Wetten eingehen.
Blicken wir noch mal ganz kurz in die USA zurück. Der Wahlkampf ist momentan medial natürlich überall vertreten, aber ich bin auch ein, zwei Experten begegnet, die zu mir gesagt haben, Wahlkampf schön und gut, so wie Sie auch sagen, das ist nicht weltentscheidend. Vielmehr blicken die Experten auf die amerikanische Notenbank Fed. Also die EZB hat schon die Zinsen gesenkt. Die Fed hat Wir dachten eigentlich alle, die Fed ist vor der EZB dran, also sprich die Amerikaner vor den Europäern. Jetzt hat sie das aber immer so ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Jetzt soll es in Kürze tatsächlich soweit sein. Welchen Einfluss könnte das noch auf den Markt haben?
Ja, also es ist auf jeden Fall noch eine Unsicherheit da, was die Zinsen anbelangt. Sicherlich werden die langfristig, also sicherlich klingt immer so, als wüsste ich es ganz genau, aber vermutlich werden sie langfristig sinken, nicht dramatisch. Und da kann durchaus noch eine gewisse Unsicherheit in den Markt, in den Aktienmarkt rüberschwappen. Tatsache ist, dass die Inflation in den USA und in Europa eher noch am oberen Ende des Zielkorridors ist. Und das ist auch der Grund, warum die Notenbanken da, wo sie Einfluss nehmen können auf die Zinsen, nämlich am kurzfristigen Ende, sehr zögerlich sind mit den, oder zögerlich gewesen sind bisher mit den weiteren Zinssenkungen. Also die haben einfach Angst davor, dass die Inflation nochmal aufflackert. Das will die Bevölkerung nicht. Das sehen Politiker so, das sehen Meinungsforscher so. Das ist, glaube ich, ein Konsens. Menschen haben nicht nur in Deutschland eine hohe Aversion gegen hohe Inflationsraten. Aber vermutlich geht die Zinsreise peu à peu nach unten. Die hohen Staatsschulden, die wir auch haben, ein anderer Unsicherheitsfaktor, die erlauben eigentlich keine hohen Zinsen und die bekanntlich sind die Zinsen in den USA 1,5 Prozentpunkte höher als in Europa. Und all das ist so eine Gemengelage, die insgesamt einfach für Unsicherheit sorgt, für Nervosität. Und vielleicht sehen wir das jetzt gerade im Aktienmarkt.
Blicken wir noch auf den Anleihenmarkt. Auch ein spannendes Thema. Also die Zinsen werden voraussichtlich auch in den USA sinken. Jetzt sind ja die Renditen in diesem Jahr in den USA in die Höhe geschnellt, sehr zum Leidwesen der ETF-Anleiheinvestoren. Wie könnte es da jetzt weitergehen? Also was könnten Sie so ein bisschen als Empfehlung geben für diejenigen, die sagen, ich habe schon einen Anleihen-ETF im Depot, beziehungsweise würde mir vielleicht gerne noch einen kaufen, bevor die Zinsen tatsächlich sinken? Was ist das so ein bisschen Ihre Einschätzung?
Also was Anleihen und zinstragende Investments anbelangt und Anleihen am besten in Form von Anleihen-ETFs, wenn es nach mir geht, bin ich ein großer Anwalt, ein großer Advokat von im kurzfristigen Bereich bleiben. Ne? Weil diese, also es ist unglaublich schwierig, die Richtung kurzfristig und mittelfristig, die Richtung der Zinslandschaft zu prognostizieren. Und klar, wenn Zinsen jetzt sinken würden, würden sich daraus Kursgewinneffekte bei Langfristanleihen geben, über die freut sich natürlich jeder. Aber genau dieses Problem oder diese Möglichkeit schließt eben auch das Gegenteil mit ein. Und wenn wir jetzt mal Bestandsaufnahme machen, ich kann mit Investment-Grade-Anleihen, also Anleihen guter und hoher Bonität, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen mit solchen ETFs, die breit diversifiziert sind, auch sehr bequem zum Investieren sind, im Kurzfristbereich heute wieder positive Realrenditen produzieren, also 3,5 und 4% Umlaufrendite, während die Inflation irgendwo jetzt knapp unter 3% ist. Und das ist ja eigentlich ein Zustand, also eigentlich ein normaler Zustand, dass ich im Kurzfristbereich meine Nominalzinsen leicht über der Inflation liegen und meine Realzinsen so irgendwo im Bereich von 1 Prozentpunkt per annum sind. Das hätten wir uns noch vor 4 Jahren als, ja, Rückkehr endlich, bitte, bitte zur Normalität gewünscht, verzweifelt in der Nullzinszeit. Jetzt haben wir diese Normalität wieder und ich kann als Privatanleger ganz bequem, ohne Risiko, ohne Ausfallsrisiko, ohne Zinsänderungsrisiko, wieder knapp 4% nominal und 1% real am Anleihenmarkt mit ETFs verdienen. Und das ist genau die Alternative, glaube ich, die beste Alternative zu Menschen, die sagen, okay, ich habe 70% Tech oder ich habe 80% USA im Portfolio. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall noch nervös und was soll ich jetzt tun? Da gäbe es zwei Möglichkeiten, entweder in niedrig bewertete Segmente des Aktienmarktes zu wechseln, Schwellenländer zum Beispiel, oder eben außerhalb des Tech-Sektors, außerhalb der USA. Und wer das nicht möchte, der hat mit dem Zinsmarkt, also Anleihenmarkt, so wie gerade geschildert, eigentlich eine prima Alternative. Natürlich kann man auch ein Tagesgeld hernehmen, solange man sich da innerhalb der staatlichen Einlagensicherungsgrenze von 100.000 Euro pro Anleger-Bankkombination bewegt. Das geht auch.
Und welchen Anleihen-ETF würden Sie dann favorisieren? Wir hatten ja die USA heute als großes Thema unseres Interviews. Würden Sie sagen, da gehören US-Anleihen rein, da gehören europäische, oder würden Sie hier auf den heimischen Markt konzentrieren? Was wäre da so Ihr Favorit?
Ich würde auf jeden Fall sagen, kein Währungsrisiko, kein Wechselkursrisiko im Anleihenbereich eingehen. Also jedenfalls dann nicht, wenn ich dieses Investment als Risikoanker in meinem Portfolio sehen möchte. Also wenn ich nicht bewusst auf Wechselkurse, bewusst auf Zinsen spekuliere, was eine sehr, sehr schwere Disziplin ist. Das kann ich nur sagen. Es ist noch schwerer, als auf Aktienkurse zu spekulieren. Also wer sagt, okay, ich sehe in dem Anleiheninvestment mit meinem Depot so eine Art Sicherheitsanker, also praktisch den Airbag, wenn man so will, fürs Aktienportfolio, der sollte kein Wechselkursrisiko eingehen. Ja, US-Anleihen oder andere Nicht-Eurozonen-Anleihen durchaus möglich, aber die müssen dann in Euro gehedged sein. Und da gibt es auch eine Menge ETF-Produkte, die also außereuropäische Anleihen oder Nicht-Euro-Anleihen beinhalten, aber eben das Wechselkursrisiko rausgehedged haben. Und sowas halte ich für sinnvoll. Aber US-Anleihen, die, ne, bekanntlich höhere Umlaufrenditen haben derzeit als Euro-Anleihen, haben halt ein sehr hohes Wechselkursrisiko und Wechselkurse sind wie ein wilder Stier. Die können rauf und runter gehen und in jede Richtung.
Ja, und da dürfte in diesem Jahr auch noch einiges passieren. Zum einen die Zinssituation in den USA, die Wahl letztendlich wird auch noch ein bisschen für Bewegung sorgen. Und dass die Märkte für die eine oder andere Überraschung gut sind, das haben wir schließlich an diesem Wochenende auch wieder gelernt. Was würden Sie abschließend noch den Anlegern raten, die jetzt vielleicht am Strand liegen und voller Sorge heute Morgen ins Depot geblickt haben und dachten, ui, ich hatte mir doch ruhige und entspannte Ferientage gewünscht. Jetzt rauscht es an den Aktienmärkten so tief nach unten. Ball flach halten. Nachkaufen, verkaufen, was ist Ihre Strategie?
Also in Panik verfallen wäre keine gute Idee. Die Welt geht nicht unter. Die tatsächlichen Verhältnisse sind besser als die Stimmung. Aber grundsätzlich muss sich halt jeder Anleger, der, Sie haben da ein schönes Bild, eine schöne Metapher geliefert, der jetzt im Urlaub ist und dessen Urlaub deswegen ruiniert ist, weil er, jetzt nehmen wir mal ein billiges Klischee, 30% seines Portfolios in Nvidia hat, ja, und sehen muss, weil er vor 3 Monaten eingestiegen ist, dass die Hälfte oder der ganze Gewinn in den letzten 3 Monaten schon wieder weg ist und wer weiß, wie geht's jetzt weiter. Also, und dann ist der Urlaub ruiniert, wenn man am Strand liegt und sozusagen am Handy klebt und ins Depot reinschaut. Dieser klischeemäßige Urlauber, der hat den Fehler gemacht, wenn Sie mich fragen, sich ein zu risikoreiches Depot einfach von vornherein zu strukturieren. Und weil er vielleicht ein bisschen zu gierig war, zu kurzfristig orientiert, sondern wir alle müssen eine Grundstruktur im Depot im Sinne von Mischung aus Aktienanteil und risikoarmen Anleihen haben. Das ist sozusagen, sind die beiden Grundbausteine, mit denen wir auch in schlechten und turbulenten Phasen gut leben können. Also auch in Phasen gut leben können und einen angenehmen Urlaub haben können, in denen der Aktienmarkt mal 10, 15, 20% einbricht, ohne dass ich gleich genervt bin oder mein Urlaub ruiniert ist. Und also diese Grundstruktur, die muss ich haben. Und das ist natürlich ein urlaubsübergreifendes Thema.
Ich hoffe, dass es nicht so viele gibt, die jetzt am Strand voller Schock ins Depot schauen. Aber natürlich, das ist schon ein Wochenstart, der es in sich hat. Ganz herzlichen Dank, Dr. Gerd Kommer, für die vielen Einschätzungen, für Ihre Einblicke in die Strategie. Also, die Kurse rutschen, aber für diejenigen, für die es jetzt ein bisschen zu heiß wird, irgendwann kommt sicherlich auch wieder die Gegenbewegung. Ob die jetzt in dieser Woche kommt oder erst im Herbst, das wissen wir beide natürlich auch nicht. Wir haben keine Glaskugel, aber die Börse erholt sich auch gerne mal wieder von solchen Rückschlägen. Das Ganze muss man eben auch langfristig betrachten und nicht nur auf Tagesbasis. Insofern hoffen wir, dass bald auch wieder andere Zeiten kommen, dass sich die Situation etwas beruhigt. Und es gibt natürlich auch Alternativen, nicht alles nur auf die Aktienseite legen, sondern eben auch beispielsweise in einen Anleihen-ETF, der jetzt auch wieder tatsächlich reale Renditen erwirtschaftet. Das haben wir immerhin schon hinbekommen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und bis zum nächsten Interview.